HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann, guten Tag.
Für uns ist es jetzt gerade katastrophal, weil wir natürlich anderthalb Jahre nicht nur diesen Film gemacht haben und darauf gewartet haben, ihn endlich zu zeigen, sondern wir sind jetzt im Grunde um die ganze Auswertung gebracht.
Ich sitze zu Hause und langweile mich.
Nicht nur die Reiseveranstalter, nicht nur die Banken müssen gerettet werden, es müssen auch die freischaffenden Künstler gerettet werden.
Wir haben keinerlei Einnahmen und es ist dann auch so, dass wir natürlich kein finanzielles Polster aufbauen konnten, was wir für einen nächsten Film hätten brauchen können.
Meine Existenz ist bedroht, weil bis Ende April sind alle Konzerte abgesagt.
Und was mache ich in der Zeit danach? Gibt es mich denn dann überhaupt noch?
Wir würden gerne auf Tour gehen, das ist gerade nicht erlaubt.
Dass wieder Autos gebaut werden, das ist wahrscheinlich keine Frage. Ob es weiterhin noch Theater geben wird oder Kinos geben wird oder Künstler geben wird, ich glaube, da wird sich einschneidend was ändern.
Insofern Notfallfonds für Künstler, ja, bitte.
Theater zu, Kino zu, Konzertsäle geschlossen. Sehr schade, dass auch das Kulturleben brach liegt in diesen Zeiten. Schade für uns Zuschauer. Dramatisch aber für die Betreiber der Kulturinstitutionen und alle, deren Existenzen an Auftritten, Lesungen, Konzerten hängen. Vor allem freiberufliche Kulturschaffende sind schnell am Limit. Denn Geld lässt sich für die meisten nur mit Live-Auftritten verdienen. Kabarettisten, Musiker, Schriftstellerinnen suchen zwar kreativ nach anderen Möglichkeiten, ihr Publikum zu erreichen. Online geht vieles, aber längst nicht alles. Und ersetzen kann das nicht, wofür Kultur in unserer Demokratie steht. Auseinandersetzung, Selbstreflexion, Gesellschaftskritik und nicht zuletzt Unterhaltung. Darauf können wir auf Dauer nicht verzichten. Wie kann die Kultur in Zeiten des Shutdowns überleben, fragen wir unter dem Titel Brotlose Kunst. Ist die Kultur noch zu retten, wenn alle nur an den Schutz vor dem Virus, die Versorgung mit Lebensmitteln und ihren Lebensunterhalt in der Zukunft denken? Und wie können wir Kulturinstitutionen und Angebote zügig wiederbeleben in der Nach-Corona-Zeit? Theater, Bühnen, Festivals, Kinos. Es dürfte schwierig werden, denn hinter den Kulissen stehen ebenso bedrohte Institutionen wie Agenturen oder Veranstalter und die stehen ebenfalls mit dem Rücken zur Wand. Kleiner Rückblick. Kurz bevor die Tore der beliebten Vergnügungsorte schlossen, war HR2-Filmkritiker Uli Sonnenschein noch ein letztes Mal im Kino. Ein Erlebnis der besonderen Art.
Kino ist ein öffentlicher Ort. Für mich bietet er nicht nur die Möglichkeit, Werken der Filmkunst zu begegnen, sondern auch anderen Menschen, die dasselbe wollen wie ich. Ich nehme es deshalb in Kauf, dass sich das Pärchen hinter mir leise unterhält, der Junge in der Lederjacke vor mir knupschelnd sein Popcorn kaut, das Mädchen neben ihm die Haare so hoch gesteckt hat, dass selbst ich mit 1,90 Nettogröße auf den Nebensitz ausweichen muss und der Mann in der Ecke leise schnarcht. Im Kino zu schlafen heißt dem Film vertrauen, hat Jean-Luc Godard einmal gesagt, aber nicht nur dem Film. Ich vertraue dem Kino als Ort der Filmkunst genauso wie dem Film, denn ich bin als Kritiker im Kino zu Hause. Inzwischen sehe ich zwar nur noch circa 3 Filme pro Woche, aber die Kinos sind fast immer dieselben. Und so hat es mich nicht beunruhigt, solange es möglich war, auch noch ins Kino zu gehen. Ich sitze ohnehin oft allein in meiner Reihe, dicht vor der Leinwand, ohne den Wunsch nach Distanzierung vom Film, sodass ich den Mindestabstand zu den anderen ganz automatisch einhalte. Da ich das Kino fast immer erst zum Ende des Abspanns verlasse, treffe ich auch auf der Treppe niemanden, dem ich ausweichen müsste. Tatsächlich aber kam es schon vor der individuellen Kontakteinschränkung kaum noch zu Begegnungen im Kino. Vor genau 3 Wochen war der Donnerstag noch ein Tag der regulären Filmstarts. Und doch saß ich erst um 18 und dann um 20 Uhr nahezu allein im Saal. Weit verteilt gab es 2, 3 weitere Zuschauer. Niemand blieb nach dem Film an der Getränketheke stehen. Man spürte die Gefahr. Inzwischen weiß ich, dass ich mich vor 3 Wochen genauso wenig angesteckt habe wie auf der Berlinale im Februar, als man noch Witze darüber machen durfte, dass der chinesische Wettbewerbsbeitrag von der Zensur zurückgehalten worden war und damit auch das möglicherweise infizierte Team. Zur Berlinale nahm man das Virus weder ernst noch wahr, man kümmerte sich nicht darum. Das änderte sich in den Wochen darauf. Tatsächlich aber hat das dem Kinoerlebnis keinen Abbruch getan. Ich konnte in meinem bequemen Sitz alles um mich herum vergessen, als ich mir Narziss und Goldmund von Stefan Rosowitzki anschaute und mich in meine Jugend zurückträumte. In die Zeit, in der ich die Erzählung von Hermann Hesse las. Denn das ist das Schöne am Kino. Es ist jene Art öffentlicher Ort, der verschwindet, wenn das Licht ausgeht, der im Dunkeln seine Magie entfaltet und jeden einlädt, für ein paar Euro aus der Wirklichkeit zu verschwinden. Und wenn der Film allein nicht fesselnd genug ist, um die Illusion perfekt zu machen, gibt es Eiscreme, Popcorn und Bier als Entschädigung.
Ulrich Sonnenschein, fast allein im Kino vor 3 Wochen. Christopher Bausch, Betreiber der Kinos Harmonie und Cinema in Frankfurt und Casino in Aschaffenburg. Guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag, Frau Fuhrmann.
Das hört sich für Sie wahrscheinlich schon horrormäßig genug an, 3 Leute im Kino. Aber das, was dann danach folgte, nämlich der totale Stillstand, ist sicher noch dramatischer. Was bedeutet das Kino-Corona aus für Sie?
Das ist in der Tat eine erstmal nachvollziehbare Maßnahme, die die Landesregierung getroffen hat, dass wir die Kinos geschlossen haben, ganz ohne Frage. Dennoch ist es für uns natürlich sehr bitter, also für alle Kinos in Hessen und bundesweit, weil natürlich ohne Besucher bedeutet de facto keine Einnahmen. Also es bleibt alles ruhig und leer im Kino.
Und das Kino ist ja trotzdem da. Was machen Sie jetzt? Was tun Sie den ganzen Tag?
Naja, heute vor zwei Wochen haben wir die Kinos schließen müssen. Dann folgte erstmal der Shutdown, wie wir es genannt haben, also wirklich alles herunterfahren, alles ausräumen, alles leerräumen, wissend, dass das Ganze jetzt doch länger als 2 Wochen dauern wird. Und die Technik herunterfahren, die Heizung runterfahren, mit den Mitarbeitern kommunizieren, was passiert ist, Kurzarbeit beantragen. Und jetzt ist quasi der normale Betrieb eingestellt und wir sind dabei und kümmern uns jetzt um Dinge, die liegen geblieben sind, die man angehen kann. Wir haben schreiben Gutscheine, versuchen in Kontakt zu bleiben mit unseren Gästen. Und nachdem wir jetzt so gemerkt haben, es hat sich so ein bisschen alles gesetzt, geht es auch langsam wieder voran und wir überlegen, was wir tun können, wenn es dann wieder so weit ist und wir öffnen.
Mhm. Aber erstmal sind Sie natürlich auch daran interessiert, Ihren Laden irgendwie über diese Wochen zu bringen und beantragen Soforthilfe, weil Sie in Bayern und in Hessen mit Ihren Kinos sitzen. Haben Sie da 2 Ansprechpartner? Wie unterschiedlich sieht das aus, was Sie da erwartet an Anträgen?
Es ist in der Tat sehr unterschiedlich. Also die Bayern waren ja sehr schnell, was das Sofortprogramm angeht. Es ist leider aber komplett anders gestrickt und auch nicht unbedingt gestrickt für die Kulturwirtschaft und für die Kinos. In Bayern ist es tatsächlich so, dass sie dann wirklich gar nichts mehr auf dem Konto haben dürfen, um die Soforthilfe abzurufen. Das ist glücklicherweise in Hessen, da hat es jetzt etwas länger gedauert, aber das Programm ist jetzt da anders. Da unterstützt man also Kinos und eben auch andere Kultureinrichtungen, die jetzt geschlossen wurden durch Anordnung, indem man einfach Liquidität zur Verfügung stellt. Und das ist auch gerade das, was wir eben brauchen. Es geht ja darum, einfach jetzt auch weiterhin vor Ort zu sein. Wir haben auch Kosten, die wir decken müssen. Wir haben Mitarbeiter, die wir zahlen müssen. Vermieter, mit denen man verhandelt und spricht. Und wir versuchen, also in Hessen ist es gut, weil wir einfach die Möglichkeit jetzt haben, erstmal weiterzumachen und einfach auch eine Zeit lang durchzuhalten. Das ist in Bayern akut nicht ganz so einfach.
Aber da geht es ums Firmenvermögen.
Da geht es ums Firmenvermögen, genau.
Ja. Jetzt haben Sie eben gesagt, Sie denken darüber nach, was machen wir denn, wenn es jetzt wieder weitergehen kann? Wie planen Sie denn jetzt die Zukunft? Erstmal wissen wir ja im Moment gar nicht genau, wann es weitergeht. Aber wie kann man jetzt schon sagen, okay, den Film bringen wir dann und den anderen dann? Weil da läuft ja einiges auf jetzt, was eigentlich an den Start will.
Das ist relativ kompliziert. Das ist genauso, wie Sie sagen. Wir wissen ja nicht, wann es weitergeht. Und das beschäftigt dann auch nicht nur die Kinos, sondern auch alle, die quasi hinten in der zweiten Reihe stehen. Also unsere Partner, die Filmverleiher, die Filmproduzenten. Natürlich ist es so, wenn es keinen Termin gibt akut, an dem die Kinos wieder auf sind, kann auch kein Filmverleih sagen, da starten wir einen Film. Und wir wissen alle, im Vorhinein muss ja dann auch die Werbetrommel gerührt werden und PR-Arbeit gemacht werden. Das traut sich natürlich akut niemand. Also wir haben tatsächlich nicht nur das akute Problem, dass die Kinos geschlossen sind und uns die Einnahmen fehlen, sondern wir haben dann das Problem, wenn wir denn dann wieder aufmachen dürfen, wird es sehr wahrscheinlich im Sommer sein, also jetzt auch nicht die allerbeste Kinozeit. Mhm. Und dann haben wir in den ersten Wochen wahrscheinlich auch gar keine akuten neuen Filme, also Herr Sonnenschein hat es ja gesagt, Narziss und Goldmund, also wir werden mit Filmen, die quasi kurz bevor die Corona-Krise uns getroffen hat, ins Kino kamen, dann wieder erstmal durchstarten, bis neue Filme und die Verleiher wieder Mut haben, auch Filme ins Kino zu bringen.
Filmfestivals sind abgesagt oder verschoben worden, zum Teil auch in den virtuellen Raum. Wie groß ist denn die Sorge, dass man auch den virtuellen Raum, sprich Streamingdienste, aus Perspektive der Filmemacher, der Filmverleiher nutzt und sagt, dann bringen wir es eben jetzt auf diesem Weg raus, weil wir wollen überhaupt mal auf den Markt, wir können nicht auf die Kinos warten?
Das ist natürlich eine zweischneidige Medaille. Also wir haben ja schon eine Weile auch mit den Streaming-Anbietern zu tun. Und das ist aus meiner persönlichen Sicht und aus der Sicht von vielen Kollegen jetzt nicht zwangsläufig ein Problem, weil wir als Kino natürlich ein sozialer Raum sind, weil wir wollen, dass Menschen aufeinandertreffen, die Kino gemeinsam, Film gemeinsam schauen und sich danach unterhalten. Also Streaming ist jetzt nicht zwangsläufig ein direkter Mitbewerber. In der akuten Situation ist es natürlich anders. Man versteht auch kleinere Filmverleiher, die vielleicht einen Film schon an den Start gebracht haben, jetzt quasi aber nicht ins Kino bringen können, die überlegen müssen, auch um zu überlegen, ob es Sinn macht, diesen Film vielleicht dann nur einem Streaming-Anbieter anzubieten und nicht nochmal eine relativ teure Kinoauswertung anzustreben. Also da ist natürlich auch sich jeder selbst jetzt gerade am nächsten, das ist auch nachvollziehbar. Für die Kinos selbst ist das natürlich per se keine schöne Entwicklung. Also wir sind natürlich trotz alledem einfach dafür, dass wir sagen, Kino, Film soll im Kino stattfinden. Und es gibt ja auch in Deutschland ein Auswertungsfenster, das eben heißt, Film findet zuerst im Kino statt und danach auf den anderen Medien. Und das ist für die Kinos natürlich auch essentiell wichtig.
Ja, und Sie sagen ja eben auch, Herr Bausch, dass das ein Ort der Begegnung ist. Und man sitzt eben nicht auf dem Sofa und vielleicht zu zweit oder mit der Familie. Aber es ist nicht der soziale Raum, den Sie ja auch in Ihren Kinos schaffen, wo man wirklich dann auch nachher oder vorher schon zusammenstehen kann, haben aber nicht so richtig, wenn ich das richtig verstehe, Sorge, dass ihnen die Kinobesucher ganz von der Stange gehen, weil sie eben was anderes bieten als eine Streaming-Plattform. Was wünschen Sie sich denn von Ihren Besuchern, Besucherinnen?
Also es ist in der Tat so, dass wir quasi in Kontakt stehen mit einigen jedenfalls unserer Gäste, die also per E-Mail und auf Social-Media-Kanälen uns schreiben und auch fragen, was sie tun können. Und ich glaube tatsächlich, dass die nächsten Monate der Quarantäne und das Zuhause vielleicht dann natürlich zwangsläufig auch des Streamings dazu führen, dass nicht nur unsere Gäste, sondern generell auch später dann, wenn der Spuk ein wenig abnimmt, die Leute wieder Kultur haben wollen und dadurch auch ins Kino gehen wollen. Also natürlich wünsche ich mir, dass einfach das Interesse am Thema Film und am Thema Kino erhalten bleibt und ich wünsche mir, dass die Leute dann eben auch im Sommer dann in die Kinos strömen, um die Filme zu gucken, die sie jetzt eben verpasst haben. Also sie haben ja recht, es gibt genug Filme, die dann bestimmt da sein werden. Und dass die unsere Gäste einfach auch jetzt in den Zeiten, in denen es schwierig ist, an die Kinos denken und vielleicht einfach mal auf die Homepage der Kinos gucken und irgendwie die Kinos unterstützen in den unterschiedlichen Orten, je nachdem, was da vielleicht gemacht werden kann.
Also vielleicht schon mal einen Kinogutschein für den Sommerabend dann erwerben. Christopher Bausch, er betreibt die Kinos Carmonie und Cinema in Frankfurt und das Casino in Aschaffenburg. Vielen Dank. Brotlose Kunst, ist die Kultur noch zu retten? Der Tag in HR2 Kultur. Wenn die Kultur am Ende ist, muss man andere Wege suchen. Nicht wegen eines Virus, sondern wegen einer kulturfeindlichen Diktatur, ist sie im dystopischen Roman von Ray Bradbury Fahrenheit 451 bedroht. Was die Kulturschaffenden und Dissidenten auf eine außergewöhnliche Idee bringt, um die Literatur vor der Bedrohung zu retten.
Granger fasste ihn an. Willkommen aus dem Totenreich. Montag nickte und Granger fuhr fort. Ich glaube, ich mache dich jetzt am besten mit allen bekannt. Dies hier ist Fred Clement, früher Inhaber eines Lehrstuhls für Literaturgeschichte an der Harvard-Universität, bevor ein Technikum für Atomenergie daraus wurde. Dies ist Dr. Simmons von der Universität von Kalifornien in Los Angeles, ein Ortega y Gasset-Forscher. Professor West hier hat allerlei geleistet auf dem Gebiet der Ethik, einem jetzt ausgestorbenen Fach, seinerzeit an der Columbia-Universität. Pfarrer Padover hier hat vor 30 Jahren ein paar Vorträge gehalten, bis ihm von einem Sonntag auf den anderen seine Gemeinde abhanden kam, seiner Ansichten wegen. So stromert er jetzt schon seit längerem mit uns umher. Was mich betrifft, ich habe ein Buch geschrieben über »Die Finger im Handschuh«, das richtige Verhältnis zwischen Einzelmensch und Gesellschaft. Und hier bin ich. Willkommen, Montag. »Ich gehöre nicht zu euch«, sagte Montag schließlich gedehnt. »Ich war ein Trottel, noch und noch.« »Das sind wir gewohnt. Wir haben alle Fehler gemacht, wie es sich gehört, sonst wären wir nicht hier. Als jeder noch für sich war, hatten wir nichts als unsere Wut. Ich wurde seinerzeit tätlich gegen einen Feuerwehrmann, als er kam, meine Bibliothek zu verbrennen. Seither bin ich auf der Flucht. Willst du bei uns mitmachen, Montag?«
Mehr von ihrem ungewöhnlichen Plan, um Literatur und kritische Gedanken zu erhalten, später Fahrenheit 451, Ray Bradbury. Literatur soll vernichtet werden, das kennen wir aus der deutschen Geschichte. Diktaturen fürchten die Kraft der freien Kultur, was ein weiteres Mal deutlich macht, wie wichtig sie für eine freie Gesellschaft ist. Und Musik? Musiker beziehen Position, Musik verbindet. Und was passiert, wenn sämtliche Musikevents wegfallen? Keine Verbindung miteinander, wenn Musikensembles zusammentreffen, keine Vibration, die sich von der Bühne ins Publikum wellen, mitreißen, uns mitschwingen, mitsingen oder tanzen lassen und im Umkehrschluss auch die Musiker beglücken und inspirieren. Ganz nebenbei verdienen gerade Musiker und Musikerinnen in der Nach-CD-Ära und in Zeiten von Streamingdiensten vor allem mit Auftritten ihren Lebensunterhalt. Aber auch sie sind natürlich kreativ. Wie, das hat sich Nils Kaiser für uns angeschaut.
Here is my dear friend, the best-selling female artist of all time, Mariah Carey!
So kündigt Elton John bei seinem Wohnzimmerkonzert den Auftritt von Mariah Carey an. Die sitzt zwar nur zu Hause auf der Couch, aber was dann kommt, klingt gar nicht so schlecht. Pianist und Backgroundsänger befinden sich ebenfalls zu Hause und sind live mit Mariah Carey zusammengeschaltet. Und Elton John hockt daheim in der Küche und spielt was auf dem Schülerkeyboard seines Sohnes. Don't let the sun go down on me. Solcher Wohnzimmerkonzerte gibt es momentan zuhauf. Home Recording ist angesagt. Bislang gingen solche Online-Festivals auf die Initiative einzelner Musiker zurück. Inzwischen organisieren sogar die großen Labels Quarantäne-Konzerte für ihre Künstler. Und die Ticketagenturen vermitteln Listen mit Livestreams von den Musikern, deren Tickets sie nicht mehr verkaufen können. Für viele ist der Auftritt vor einem unsichtbaren Publikum aber noch ungewohnt. Die richtige Ansprechhaltung muss erst noch gefunden werden.
Könnt ihr uns hören?
Scheint so, oder? Ja, wenn irgendwas ist, dann schreit. Virtuell.
Natürlich kann auch mal was schiefgehen, wie bei Tori Kelly, der einfach die Kamera umfällt.
Oh my gosh.
Das Publikum aber hat seine Vorteile. Wann bekommt man schon einmal so viel und so kostengünstig Live-Musik geboten? Außerdem kann man endlich mal sehen, wie es bei den Stars zu Hause so aussieht. Die Krise selbst ist natürlich auch ein Thema. Im Netz kursieren bereits Dutzende von Videos mit Corona-Songs.
Wir sitzen zu Hause und langweilen uns.
Von Moskau nach Pamplona gibt man sich nicht mehr die Hand.
Es geht ein Gespenst um die Welt und es ist scheißegal, ob arm oder reich.
Why are you trying to ruin my life, Corona?
Rücken wir die Herzen eng zusammen. Machen wir das Beste draus.
Nach den Songs wird dann oft noch eine Aufforderung wie »Passt auf euch auf, bleibt zu Hause« eingeblendet. Mit dabei auch fast immer ein Link zu den Corona-Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Aber nicht nur die Profis melden sich im Internet zu Wort. Die Zahl der ins Netz gestellten privaten Hauskonzerte ist genauso wenig zu überblicken, wobei manches Balkonkonzert ganz offenbar auch zu unerlaubten Menschenansammlungen führt. Sogar der Unterricht muss keineswegs ausfallen. Die meisten Musikschullehrer verbringen ihren Arbeitstag derzeit vor dem Display, um Unterricht per Skype zu erteilen. Und wie sieht es in der Klassikbranche aus? Gut. Das Blechbläserquintett der Staatsoper Stuttgart etwa schickt musikalische Grüße aus dem Homeoffice bzw. aus den 5 Offices. Die Veranstaltungshäuser haben sich einiges einfallen lassen. Unter dem Hashtag Elfie at Home bietet die Hamburger Elbphilharmonie halbstündige Kammerkonzerte an, die im leeren Saal mit ferngesteuerten Kameras aufgenommen werden. Andere Häuser streamen allabendlich Mitschnitte von früheren Aufführungen. Auch die meisten Opernhäuser versenden ihr Repertoire online weiter. Kostenlos und in voller Länge. Aber auch mit ganz neuen Angeboten. Wenn bei Ihnen zu Hause zum Beispiel mal das Telefon klingelt und statt Onkel oder Oma ein singender Opernheld dran ist, dann handelt es sich möglicherweise um den Star-Tenor vom Staatstheater Darmstadt oder der Oper Frankfurt. Unter dem Motto, bei Anruf Musik kann man sich dort seine Lieblingsarie als Takeaway nach Hause bestellen. Vor Von kreativ bis kurios. Die neuen Formen der Musikvermittlung in Corona-Zeiten sind vielfältig. Und vielleicht ist ja auch einiges dabei, das sich als gut herausstellt und uns erhalten bleibt, wenn die Krise wieder vorbei ist. Elton John zum Beispiel wird uns auf keinen Fall verloren gehen.
Stay safe, cherish your loved ones. And when this is all over and done with, I'll be out there playing for you again. Oh yeah!
Nils Kaiser über die Selbstrettungs- und Unterhaltungsangebote von Musikern und Musikerinnen. Übrigens täglich kostenlos können Sie auch den Musikern der HR-Ensembles lauschen. Stage at 7 heißt das Programm, das seit gestern und bis auf weiteres Montag bis Freitag 19 Uhr zu hören ist, also direkt nach uns, auf den Webseiten des HR-Sinfonieorchesters und der HR-Big Band. HR2 der Tag. Dramatisch ist die Situation für die solo-selbstständigen Kulturschaffenden. Ein Hamburger DJ bringt es in der aktuellen Ausgabe der Zeit auf den Punkt. Die versprochene Soforthilfe rettet ihn, wenn überhaupt nur kurzfristig, so schreibt er. Besser stünde er da, wenn er vom Gesundheitsamt unter Quarantäne gestellt und in Hausarrest geschickt würde oder infiziert wäre. Dann würde er mit dem tatsächlichen Verdienstausfall entschädigt, weswegen er zynisch in Erwägung zieht, sich mit einem Pappschild um den Hals vor die nächste Arztpraxis zu stellen. Darauf steht: Husten Sie mich an, ich bin Künstler. So soll es nicht sein, das erklären auch die zuständigen Ministerien. Die Homepage des Regierungspräsidiums in Kassel dürfte gerade eine der meistgeklicktesten Webseiten in Hessen sein. Denn seit Montag können dort Unternehmer Soforthilfe beantragen, bis zu 30.000 Euro. Das soll auch für Solo-Selbstständige und Freischaffende gelten, also Künstler, Fotografen, Theater- und Filmschaffende. Viele von ihnen fühlen sich aber nicht angesprochen. Juli Rotsch hat sich für uns angeschaut, warum.
Der Krecker ist Künstler und arbeitet unter anderem als Tonmeister in der Filmproduktion. Seine aktuelle Auftragslage? Gleich null. Ausstellungen sind abgesagt, alle Aufträge als Tonmeister storniert.
Ich habe keine Einnahmen mehr. Es ist eine Katastrophe. Wirtschaftlich ist das eine Katastrophe.
Das Soforthilfepaket des Landes Hessen hatte ihm und anderen Solo-Selbstständigen suggeriert, sie könnten dadurch Unterstützung für den 100%igen Dienstausfall erhalten. Tatsächlich aber können Unternehmer dort nur Liquiditätsengpässe oder Betriebskosten geltend machen. Also etwa Mieten für Büroräume, Leasingverträge oder Kredite. Aber keine Umsatzausfälle durch abgesagte Aufträge. Künstler wie der Krecker, die ihre Fixkosten gering halten, fühlen sich ausgeschlossen.
Also es gibt eine hohe Irritation, sowohl bei mir als auch bei anderen. Was geht denn jetzt und was geht nicht? Was aber explizit nicht drinsteht, ist, dass dieses Geld benutzt werden darf, um sozusagen das monatliche Überleben zu sichern.
Diesbezüglich kann Krecker lediglich sein Atelier abrechnen. Dafür gibt es jeden Monat immerhin 211 Euro.
Es ist gut, wenn ich die 211 Euro nicht aufbringen muss, denn ich denke, das Geld brauche ich für anderes, aber es ist nicht der große Sprung.
Anja Kühn ist Bilanzbuchhalterin und betreut seit über 10 Jahren vor allem Künstler. Sie hat sich den Antrag auf Soforthilfe für ihre Klienten intensiv angeschaut und kommt zu dem Schluss, das Soforthilfepaket sei mit der heißen Nadel gestrickt worden. Zum Leid vieler Solounternehmer. Die seien dabei nicht ausreichend berücksichtigt.
Ich glaube, da hat keiner eine echte Vorstellung davon, dass es Menschen gibt, die sitzen in ihren Wohnzimmern und produzieren da CDs und unterrichten Schüler und alles. Da haben die überhaupt kein Bild von. Ja? Und wenn die eine Zwei-Zimmer-Wohnung haben, dann können die steuerlich noch nicht mal ein Arbeitszimmer geltend machen. Sprich, sie können das auch gar nicht als betriebliche Fixkosten anmelden.
Bilanzbuchhalterin Anja Kühn wünscht sich, dass das Land Hessen die besondere Situation von Künstlern und Kulturschaffenden in den Blick nimmt, so wie es andere Bundesländer bereits tun würden. Auch der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen kennt das Problem. Deshalb sei er mit dem Bund in Gesprächen, ob in Zukunft durch die Soforthilfen auch ein Teil des Lebensunterhaltes abgedeckt werden könne.
Wenn der Bund uns das erlaubt, dann machen wir das natürlich. Wenn er das nicht tut, dann ist völlig klar, dass niemand Sorge haben muss, wie er im nächsten Monat Krankenversicherung, Miete oder Essen bezahlt.
Bis dahin können Solounternehmer auf Sozialleistungen wie etwa die Grundsicherung zurückgreifen, um den Lebensunterhalt zu sichern. Die sei nun deutlich anders aufgebaut als noch vor der Krise, sagt Wirtschaftsminister Al-Wazir.
Weil für alle diese Neuantragsteller sind Vermögensprüfung, Angemessenheitsprüfung bis hin zu arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen für 6 Monate ausgesetzt. Man könnte es also eigentlich bedingungsloses Grundeinkommen nennen, was dort gerade in der Grundsicherung für 6 Monate gewährt wird.
Viele Künstler und Freischaffende in Hessen nehmen im Moment Abstand vom Soforthilfepaket. Zu wenig sehen sie sich und ihren betrieblichen Notstand darin berücksichtigt. Der Krecker sitzt nun stattdessen vor seinem Hartz-IV-Antrag und hofft, wenigstens so etwas Unterstützung in diesen Krisenzeiten zu erhalten.
Juli Rutsch über die Soforthilfe in Hessen. Bernd Gieseking ist Kabarettist. Guten Tag.
Hallo, moin.
Auch Sie haben sich schon den Soforthilfeantrag angeschaut. Wo wären Sie denn jetzt eigentlich?
Ich wäre jetzt eigentlich auf dem Rückflug aus Finnland. Ich würde gleich irgendwann landen. Ich hätte jetzt gerade 9 Auftritte in Finnland gehabt, im ganzen Land verteilt zwischen Rovaniemi, Helsinki und Joensuu, wer sich dort auskennen sollte.
Das hört sich nach einem fetten Verdienstausfall an. Schweiz ist auch noch auf ihrem Programm, Duisburg ausverkaufte Austritte. Das bedeutet auch einfach gar kein Einkommen jetzt in der Zeit.
Im Augenblick kommt 0 rein.
Sie waren aber fast in Finnland. Sie haben zumindest den Kontakt nach Finnland und haben da auch eine familiäre Bindung hin und haben ein kurioses Finnland-Buch geschrieben, Finde dich selbst. Gehen denn die Finnen anders mit Corona um? Also war die Absage früher später, als Sie das erwartet hätten, jetzt im Vergleich mit anderen europäischen Ländern?
Also die Absage, da ich jetzt ja beide Länder im Vergleich habe, Schweiz, Finnland und auch Deutschland. Die Finnen waren die Ersten, die gesagt haben, wir können das nicht verantworten. Einzelne dieser neuen Veranstalter haben gesagt, wir wollen das Risiko nicht mehr tragen. Und dann hat relativ schnell sich der Veranstalter dort mit mir, mit meiner Agentur, wir haben uns schnell geeinigt, dass das jetzt keinen Sinn hat. Und dann war es auch soweit, 2 Tage bevor ich losgeflogen wäre, wurde Finnland dann zugemacht.
Und das heißt wie zu?
Also das heißt, es durften keine Ausländer mehr nach Finnland einreisen. Und das ist ja ganz spannend, jetzt auch mit den Finnen in Kontakt zu stehen. Die Region Uusimaa, das ist die Großregion um Helsinki, die geht so rechts bis Porvoo, die geht Richtung Westen bis Hanko und dann ungefähr so 60, 70 Kilometer nördlich. Da wohnen 1,5 Millionen Menschen. Das ist also quasi im Grunde genommen ein Drittel sozusagen der Gesamtbevölkerung. Dieses Bundesland Uusimaa, das ist richtig abgeschlossen, da darf man nicht raus. Die Leute dürfen in Helsinki zum Beispiel raus, dürfen sie auch in Gruppen treffen bis 10, aber sie dürfen den Bezirk nicht verlassen. Auch um die anderen Regionen, die ja wesentlich geringer besiedelt sind, um da nicht die Krankenhäuser zu überlasten.
Das, was Sie eben beschrieben haben, was Ihnen jetzt ausfällt, Herr Gieseking, das ist natürlich auch mit so einer Soforthilfe wahrscheinlich nicht mal eben zu lösen. Kann man denn sagen, okay, ja, diese Konzerte oder diese Auftritte, in Ihrem Fall Kabarettshows, kann man später im Jahr machen?
Also später im Jahr geht eigentlich nicht. Wenn, dann kann man die frühestens voraussichtlich im nächsten Jahr machen, weil der Herbst ist bei den meisten Bühnen schon verplant. Die können ja nicht zusätzlich Kapazitäten zur Verfügung stellen, wenn sie denn jetzt überhaupt diese Krise überleben. Und das heißt, wenn wir diese Gastspiele irgendwann wiederholen können, das Loch als solches bleibt, das ist nicht wieder reinzuarbeiten. Und diese Soforthilfe ist natürlich auf der einen Seite ein großer Trost. Und man kann jetzt natürlich sagen, besser die Soforthilfe als gar nichts. Aber die Soforthilfe ist natürlich auch steuerlich zu veranlagen. Also das heißt, ich stehe dann auch in der Steuererklärung.
Sie sind schon lange, ja, bitte.
Wobei wir in Nordrhein-Westfalen das Glück haben, dass ich bin vor 2 Jahren nach NRW gezogen. Und hier ist es tatsächlich alles viel geschmeidiger, als es sich jetzt in Hessen darstellt. Hier wird nicht erst unser Privatvermögen veranlagt, sondern die Soforthilfe ist tatsächlich eine Soforthilfe. Wobei, wenn man dann das Kleingedruckte liest, da behält sich der Gesetzgeber auch vor, zu prüfen. Die Unterlagen müssen 10 Jahre aufgehoben werden. Also wer weiß, was da im Nachhinein noch geregelt wird. Mhm. Im Augenblick hilft es, über die nächsten Monate zu kommen, an die sich für uns die Bühnenkünstler ja noch die nominelle Sommerpause anschließen.
Jetzt sind Sie natürlich schon lange im Geschäft. Sie haben gerade gesagt, mit einer Sommerpause muss man sowieso immer rechnen. Als Freiberufler weiß man, es geht auch mal besser und mal schlechter. Aber können Sie denn mit der aktuellen Situation so umgehen, dass Sie dann vielleicht sagen, ja, ich arbeite irgendwie anders, verdiene mein Geld anders, schreibe für andere Formate, kann halt so das ausgleichen, was durch die Bühnenauftritte wegfällt?
Also man kann anders arbeiten, man kann aber nicht das Geld reinwirtschaften. Autoren sind natürlich jetzt überall in der gleichen Situation. Die Kabarettisten sind in der gleichen Situation. Und wir haben ja auch unsere Adressaten, nämlich das Publikum und Live-Publikum, verloren. Die Sendeplätze im Radio sind besetzt. Da werden nicht plötzlich neue für uns aufgemacht und schon gar nicht finanziert. Das ist in deren Budgets wiederum nicht etatisiert. Was ich für mich kann, ich schreibe, ich mache ja jedes Jahr einen Jahresrückblick und ich notiere, ich schreibe ein Corona-Tagebuch und frage mich natürlich, wann die Leute so viel zur Toilette gehen wollen, wie sie jetzt Papier gekauft haben, und mache beständig Notizen oder schreibe kleine absurde Gedichte zu diesen Situationen. Und ich ziehe tatsächlich eine literarische Arbeit vor. Ich wollte noch ein Buch schreiben über Finnland, über das Glück der Finnen, und da fange ich jetzt einfach mit an.
Das heißt, der Fokus ist aufs Glück gerichtet bei Bernd Gieseking, Kabarettist. Vielen Dank. Corona ist eine Bedrohung für die Kultur, aber in der Not werden viele erfinderisch. Einige Beispiele haben wir jetzt schon gehört. Erfinderisch sind auch die, die in Ray Bradburys Roman Fahrenheit 451 die von der Diktatur bedrohten Literatur retten wollen.
Was hast du zu bieten? Nichts. Ich glaube, ich hätte einen Teil des Predigers Salomo und vielleicht ein Stück der Offenbarung, aber auch das habe ich nicht mehr. Der Prediger wäre gut. Wo war das Buch? Hier. Montag deutete auf seine Stirn. Aha. Granger nickte lächelnd. Wieso? Ist das nicht recht? Fragte Montag. Mehr als recht. Ausgezeichnet. Granger wandte sich an den Geistlichen. Haben wir einen Prediger Salomo? Ein Exemplar. Ein Mann namens Harris aus Youngtown. Montag. Granger fasste ihn fester an die Schulter. Sieh zu, dass du gesund bleibst. Falls Harris etwas zustoßen sollte, bist du der Prediger. Siehst du, wie wichtig du im letzten Augenblick geworden bist? Aber ich habe doch alles vergessen. Nein, nichts geht je verloren. Es gibt Mittel und Wege, es wieder heraufzubaggern. Aber ich habe mich doch bemüht, es mir wieder ins Gedächtnis zu rufen. Gib dir Mühe. Wenn wir es brauchen, kommt es von selber. Wir haben alle ein fotografisches Gedächtnis, nur dass wir ein Leben lang das Tor zu dem, was darin ist, mit Teufelsgewalt verklemmen. Simmons hier hat sich 20 Jahre lang damit beschäftigt, und jetzt haben wir das Verfahren so weit entwickelt, dass wir alles, was einmal gelesen wurde, wieder ins Gedächtnis zurückrufen können. Möchtest du bei Gelegenheit einmal Platos Staat lesen, Montag? Gewiss. Ich bin Platos Staat, Simmons ist Marc Aurel. Darf ich vorstellen? Jonathan Swift, der Verfasser dieses garstigen politischen Traktats Gullivers Reisen. Und hier ist Charles Darwin und hier Schopenhauer. Und hier haben wir Einstein und hier an meiner Seite ist Dr. Albert Schweitzer, der menschenfreundlichste Philosoph, der je gelebt hat. Da wären wir also, Montag. Aristophanes und Mahatma Gandhi und Gautama Buddha und Konfuzius und Thomas Love Peacock und Thomas Jefferson und Abraham Lincoln, falls gefällig. Nebenbei sind wir auch Matthäus, Markus, Lukas und Johannes.
Bücher auswendig im Kopf, so kann Literatur und Kultur nicht verloren gehen. Fahrenheit 451, Ray Bradbury. Brotlose Kunst, ist die Kultur noch zu retten? HR2, der Tag. Anders als weltweit agierende Großunternehmen können Freiberufler aus Film, Kunst und Musik in den seltensten Fällen auf fette Gewinne der letzten Jahre zurückgreifen. Davon haben wir gehört. Das gilt auch für Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Wie sie mit der Situation zurechtkommen, aber auch kreativ umgehen, hat sich Marius Galler angeschaut.
Zeit zum Lesen, Zeit zum Schreiben? Wird der literarische Markt in den nächsten Jahren von Romanen übersättigt sein, weil jetzt alle zu Hause sitzen müssen und in aller Ruhe an Großwerken schreiben können? Vermutlich wird eher das Gegenteil der Fall sein. Schriftstellerinnen und Schriftsteller nämlich sind auch Mütter oder Väter und als solche im Dauereinsatz. Gerade jüngere Autorinnen wie Julia Schoch, Olga Grasnova, Kirsten Fuchs oder Verena Güntner klagen über Homeschooling und Budenkoller. Genauso wie Sascha Stanisic, der allerdings hinzufügt:
Wir sind ganz guter Dinge, persönlich, neben der Gesamtungutheit der globalen Dinge. Fast nur zu Hause teilen uns die Betreuung je nach Arbeitsaufwand, der ansteht, auf. Es ist für mich gerade etwas einfacher, da ich kein großes Projekt habe, an dem ich sitzen müsste.
Stanisic ist häufig in den sozialen Netzwerken unterwegs und hat dort gerade eine Online-Lesung begonnen. Mit der Bitte um Spenden für gemeinnützige Zwecke. Für andere ist es deutlich schwerer. Vor allem die Absage aller Lesungen nagt an der Laune der Schriftsteller. In der Krise wird deutlich, wie wichtig doch die Lesungskultur und die regelmäßigen Reisen durch die Republik sind. Der Österreicher und selbsternannte Vollblut-Hypochonder Thomas Glawinitsch steht besonders unter Stress. Keine Lesungen, kein Einkommen. Er schreibt:
Das Geld hat länger gereicht, als ich gedacht hatte, aber gereicht hat es nicht, weil es das Geld nun mal so an sich hat. Es ist bloß ein ungünstiger Moment, so in einer Pandemie und angesichts gewisser logistischer Schwierigkeiten. Blöd ist nur, dass ich keine Bitcoins mehr habe, weil die letzten 0,2 Bitcoins für die Miete und die Stromrechnung draufgegangen sind. Mir ist es wahnsinnig peinlich, jemanden zu bitten, mir Geld zu leihen, aber bei meinen Freunden bringe ich es mittlerweile fertig.
Und das wissen wir alles so genau, weil Glawinitsch gerade einen Corona-Roman schreibt und täglich in der Welt ein neues Kapitel veröffentlicht. Das Geld, das dabei noch reinkommt, lädt er sich dann auf eine Krypto-Debitkarte, mit der er online einkaufen oder zum nächsten Geldautomaten gehen kann. Andere bekommen bei Verlagen, Literaturhäusern, Rundfunkanstalten oder Zeitungen die Möglichkeit, aktuelle Texte abzudrucken. Der Schweizer Autor Peter Stamm schreibt einen Blog für das Aargauer Literaturhaus und kommentiert dort, zuweilen humorvoll, zuweilen sarkastisch, das aktuelle Geschehen. So hat er in der Zeitung die Anzeige einer Luxusklinik gefunden.
Die Calder Klinik bietet aktuell sichere Luxusresidenzen an Zürichs Goldküste an. Diese 5-Sterne-Unterkünfte werden von unserem medizinischen Institut geführt und betreut. Vermutlich gibt es dort auch genug Gesichtsmasken und Beatmungsmaschinen. Vielleicht sollten wir uns alle bei der Calder Klinik versammeln und die Reichen, die sich dort verschanzen, raushusten.
Olga Grasnova hat gerade einen historischen Roman beendet und fragt sich, wie jetzt das Lektorat gehen soll. Und Jan Brandt wollte eigentlich in die USA reisen, um seinen Auswandererroman zu beenden, an dem er seit 15 Jahren arbeitet. Ausgefallene Lesungen, aufgeschobene Projekte. Die Krise plagt auch die Schriftsteller. In einer kleinen literarischen Öffentlichkeit finden sie ein Forum, das gelegentlich auch Geld wert ist. Und dann schreiben sie Texte, die sich um die aktuelle Krise drehen. Der bislang eindrücklichste stammt aus Breslau und kommt von der Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk.
Ich hatte schon seit längerem zu viel Welt um mich herum. Zu viel, zu schnell, zu laut. Als ich von der präventiven Quarantäne hörte, verspürte ich eine Art von Erleichterung. Und ich weiß, dass viele ähnlich empfinden, auch wenn sie sich dessen schämen. So hat meine Introversion, die lange unter dem Diktat hyperaktiver Extrovertierter gelitten hatte, ja fast erstickt worden war, den Staub abgeschüttelt und ist aus dem Keller hervorgekommen. Ist es nicht so, dass wir zum normalen Lebensrhythmus zurückgekehrt sind? Dass nicht das Virus die Norm verletzt, sondern umgekehrt, dass jene hektische Welt vor dem Virus nicht normal war?
Mario Scala über die Situation von Autoren und Autorinnen in der Corona-Krise. Ulrike Dresner ist Autorin und Professorin für kreatives Schreiben am Literaturinstitut der Uni Leipzig. Guten Tag, Frau Dresner. Man könnte ja denken, die Leute haben jetzt Zeit, lesen sich ja viel mehr als sonst. Also profitieren die Schriftsteller?
Ich glaube nicht. Was wir eben gehört haben, zeigt ja das ganz deutlich und mit der Introversion, die man so hat. Ich finde, das ist so eine Sache, jetzt beschaulich zu Hause zu sitzen. Das ist extremer Luxus, das mögen sich manche leisten können. Die meisten, die ich kenne, sitzen gar nicht beschaulich zu Hause, sondern eher bedrückt, machen sich Sorgen um Angehörige, beschulen ihre Kinder, behüten ihre Kinder, machen sich Sorgen vielleicht auch um die eigene Gesundheit und um das Geld. Also da komme ich nicht wirklich zur meditativen Introversion.
Dann gucken wir nochmal auf dieses Thema Geld. Also wenn es die Bucheinnahmen nicht sind, es gibt ja noch eine andere Säule, auch die gestaltet sich im Moment schwierig, wie sich Schriftsteller und Schriftstellerinnen finanzieren, nämlich die Lesungen, die fallen ja auch komplett weg.
Ja, die fallen weg. Jetzt ist eigentlich alles bis in den Herbst hinein erstmal abgesagt worden. Und es wäre eine Illusion zu glauben, dass wir das alles nachholen können. Das geht natürlich einfach zeitlich nicht. Mir tun besonders diejenigen leid, die noch am Anfang ihrer Karrieren stehen oder die jetzt vielleicht in diesem Frühjahr Debütromane, Debütgedichtbände hatten, weil einfach sehr viel Wahrnehmung wegfällt und der Start sozusagen gar nicht wirklich in die Gänge kommt und weil gerade auch die Berufsanfängerinnen ja noch keine richtige Vernetzung haben oder ein soziales Netzwerk, auf das sie zurückfallen könnten, wie die Frau Gewort. Da muss man immer schon ein bisschen mehr Erfahrung und Verdienste haben, um da überhaupt aufgenommen worden zu sein. Und ich sehe das auch an unseren Studierenden in Leipzig, die sind oft in einem Zweitstudium, was sehr gut ist, wenn man sozusagen literarisches Schreiben studiert, schon ein bisschen älter, und fallen eigentlich wirklich durch alle Raster. Und da geht es dann ganz schnell, dass man quasi eigentlich auch die Aprilmiete schon nicht mehr bezahlen kann.
Und eine andere Säule, auch mit der sieht es schwierig aus, es sind Preise, sind Stipendien, auch Autorenstipendien, wo einfach mal einen Monat das Leben finanziert wird. Findet das überhaupt nicht statt im Moment?
Das wird ganz unterschiedlich einzeln gehandhabt. Das Problem im Augenblick ist ja, dass man gar nicht hinkommt. Beziehungsweise einer meiner Studierenden, der ist jetzt gefangen auf einer Burg, der kommt da nicht weg. Der kriegt aber das Stipendium, der darf da jetzt bleiben, muss dafür nichts bezahlen, bekommt aber kein Geld mehr. Also wo es einen eben auch gerade erwischt hat, da werden sich mit der Zeit sicher Maßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen finden. Ich glaube, die wirkliche Not entsteht auch in dem kleinen Bereich, auch mit Jobs, die jetzt massiv weggefallen sind, wo sich einfach auch nicht so schnell Ersatz finden lässt.
Und dann ist da noch der Markt, also Leipziger Buchmesse ist schon ausgefallen. Das heißt, auch die Verlage geraten langsam in Not.
Ja, das Problem sind natürlich die Buchhandlungen und die machen wir uns jetzt alle Sorgen, wie viele Buchhandlungen wird es nach dieser Krise noch geben. Das heißt, im Augenblick agieren eigentlich die Verlage bereits mit ebenfalls zum Teil mit Kurzarbeit beziehungsweise mit größeren Reduktionen des Programms für den Herbst.
Da traue ich mich fast nicht mehr, die letzte Frage zu stellen. Sie haben eben schon gesagt, die sitzen nicht beglückt und meditativ zu Hause, die Autoren und Autorinnen, sondern natürlich eher bedrückt. Also das heißt, die Krise als Inspiration zu sehen, wo man sich endlich mal an die dicken Schinken setzen kann und die dann schreiben kann oder wie es auch in der Kunstgeschichte passiert ist, dass Pest, Cholera, Seuchen künstlerisch verarbeitet werden konnten. Krise als Inspiration klappt nicht?
Krise als Inspiration, so allgemein mag ja sein, aber ich finde eine lebensbedrohende Krankheit, die so viele Existenzen in vielerlei Weise bedroht, als Inspiration zu sehen, das käme mir eigentlich vorwiegend zynisch vor. Wie das in den einzelnen Leben jeweils aussieht, weiß ich nicht. Ich bin jemand, ich fühle mich gerade als Schriftstellerin, bin ich ja jemand, ich bin verbunden mit Menschen und sie sind sozusagen mein Stoff in Anführungszeichen, sie sind mein Gegenüber, ich brauche sie, ich lebe mit ihnen und ich fühle das auch mit und spüre Ängste und die Aggressionen, sehe sie, beobachte sie auf der Straße und bin natürlich davon mit betroffen.
Ulrike Dresner, Autorin und Professorin für kreatives Schreiben am Literaturinstitut Leipzig. Vielen Dank. Da wird deutlich, wie sehr auch diese Branche uns Konsumenten, uns Leser und Leserinnen braucht. Und noch einmal blättern wir in Ray Bradburys Roman Fahrenheit 451 und folgen den Rettern der Literatur vor der Diktatur. Bücher sind zwar vernichtet, aber erhalten in dem Gedächtnis der Dissidenten.
Wir bestehen aus lauter Bruchstücken von Geschichte und Literatur und Völkerrecht. Byron, Tom Paine, Machiavelli oder Christus. Alles vorhanden. Und höchste Zeit dazu. Der Krieg ist ausgebrochen. Wenn wir vernichtet werden, stirbt das Wissen mit uns aus. Vielleicht ein für allemal. Auf unsere Art sind wir vorbildliche Staatsbürger. Wir ziehen die alten Gleise entlang, nächtigen in den Bergen. Und die Städte lassen wir in Frieden. Gelegentlich werden wir angehalten und durchsucht, aber wir tragen nichts auf uns, was uns gefährlich werden könnte. Wenn der Krieg vorbei ist, können wir der Welt vielleicht von Nutzen sein. Glaubt ihr wirklich, dass man dann auf euch hört? Andernfalls warten wir eben noch. Wir geben die Bücher mündlich an unsere Kinder weiter. Und dann mögen die Kinder ihrerseits sich der Welt nützlich erweisen. Natürlich geht auf diese Art viel verloren. Aber man kann die Leute nicht zum Zuhören zwingen. Sie müssen sich mit der Zeit von selber einfinden, wenn sie anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, warum ihre Welt in die Luft geflogen ist.
Brot Fahrenheit 451 von Ray Bradbury, Literatur gerettet. Brotlose Kunst, ist die Kultur noch zu retten, H2 der Tag. Für den Film ist es am naheliegendsten, die Kinoleinwand wird mit Hilfe von Streamingdiensten und ordentlicher Netzleistung ins Wohnzimmer verlegt. Ein schwacher Trost für Kinofans, aber es geht vorübergehend. Andere Kulturbereiche haben es da schwerer, aber nichts ist unmöglich. Das Netz erlaubt noch nie dagewesene Formen der Kulturpräsentation. Eine Rettung nicht nur für die Produzenten, auch für die Konsumenten. Marie-Kathrin Fromm hat sich durchgeklickt.
Autorin Dörte Hansen meldet sich in einer Videobotschaft aus ihrer Heimat in Nordfriesland. Sie sitzt draußen vor ihrem Haus auf einer weißen Holzbank. In der Hand hält sie ihren Roman Mittagsstunde. Doch Dörte Hansen ist nicht allein. Neben ihr auf der Bank sitzen ihr Mann und ihre Tochter.
Die beiden wollten jetzt eigentlich auf einer tollen Reise in der Arktis sein, auf der Kola-Halbinsel. Und ich wollte in diesen Wochen ganz allein in Ruhe zu Hause sein und schreiben, ganz unbehelligt von der Familie. Aber wir machen, wie Sie auch alle, das Beste draus. Wir nehmen also jede Möglichkeit wahr zur Familienteambildung und machen deswegen eine Familienlesung. Und ich fange an. Der erste Sommer ohne Störche war ein Zeichen. Und als im Herbst die Stichlinge mit weißen Bäuchen in der Mergelkuhle trieben, war auch das ein Zeichen.
Die Familienlesung aus der Mittagsstunde ist auf hessenschau.de zu finden, unter dem Stichwort Lesen im Lockdown. Die hr-Kulturredaktion hat Autoren aus ganz Deutschland gebeten, Kapitel aus ihren aktuellen Romanen zu lesen und zu filmen. Vom Schreibtisch aus im Homeoffice, dem Wohnzimmersessel oder aus dem eigenen Garten. Der hr stellt jeden Tag eine neue 15-minütige Lesung online. Auch Kabarettisten wenden sich jetzt über das Netz an ihre Zuschauer, so zum Beispiel der Österreicher Severin Gröbner. Auch er meldet sich jeden Tag mit einem neuen Video, das er Decamerone 2020 nennt.
Jeden Tag ist Sonntag, es ist zum Nadelschweren. Jeden Tag ist Sonntag, ich kann jemand sprechen hören. Jeden Tag ist Sonntag, wer kann denn das bloß sein? Ich schau mich in den Spiegel, dann bin ich nicht so allein.
Im Netz gibt es jetzt auch zahlreiche Angebote für Familien, viele davon zum Mitmachen. Die Clownschule in Hofheim im Taunus hat kurze YouTube-Videos aufgenommen. Zwei Clowns zeigen hier einfache Bewegungen und Grimassen, die Kinder und ihre Eltern zu Hause nachmachen können, erklärt der Leiter der Clownschule Michael Stuhlmiller.
Einer sitzt sich zum Beispiel mimisch auf dem Motorrad, der andere setzt sich hinten drauf und dann wird erstmal eine Runde durch die Küche gedreht. Also, und das sind alles Dinge, die machen wir vor im Video. Da kann man schon mal ganz viel Spaß haben beim Zugucken. Aber es lässt sich auch eben ganz, ganz schnell umsetzen.
Deutschlands Theaterbühnen sind leider geschlossen. Doch immerhin kann man viele Inszenierungen jetzt vom heimischen Sofa aus verfolgen. Die Betreiber der Plattform nachtkritik.de haben einen Online-Spielplan zusammengestellt. Zu sehen sind aufgezeichnete Inszenierungen vieler Theater, von den Münchner Kammerspielen bis zum Staatstheater Kassel. Jeden Tag kommt ein neues Stück dazu. Aktuell im Programm Brechts kaukasischer Kreidekreis, aufgeführt vom Berliner Ensemble.
An einem Ostersonntagmorgen begab sich der Gouverneur mit seiner Familie in die Kirche. Zum ersten Mal an diesem Ostern sah das Volk den Erben. Rufe aus der Menge:
Das Kind!
Das Kind!
Das wohl umfangreichste Online-Angebot bieten die Museen dieser Welt. Dort kann man sich nicht nur die Sammlungen in Ruhe ansehen, sondern auf Entdeckungsreise gehen, sich in die Fresken der Sixtinischen Kapelle zoomen, kostenlose Mal- und Fotokurse am MoMA machen oder die Berliner Museumsinsel erkunden. Die Auswahl ist riesig.
Vieles geht also online, zum Teil in völlig neuer Verpackung, kommen analoge Inhalte digital ins Wohnzimmer. Sind diese Kulturmodelle die Rettung der Kultur? Frage an Professor Julian Nieder-Rümelin vom Lehrstuhl für Philosophie an der Uni München. Guten Tag, Herr Rümelin.
Ja, guten Tag.
Können wir uns so retten? Und die Kultur?
Also sagen wir mal so, die digitalen Tools, die verschiedenen Zugänge, die uns die digitalen Technologien ermöglichen, die spielen natürlich jetzt während dieses Shutdown, nennen wir das mal so, eine ganz wichtige Rolle, um wenigstens noch eine gewisse Form von kulturellem Leben aufrechtzuerhalten. Schlimm wäre es, wenn am Ende das Ergebnis ist, ja gut, dann können wir eigentlich auf das andere ja auch verzichten. Also ich hoffe nicht, dass das eintritt. Es gibt aber, ich habe mich sehr bemüht, auch um die Koordinierung hier in Bayern der verschiedenen Museen und Archive und Institutionen, in Richtung eben digitale Zugänglichkeit ihrer Bestände. Und manche haben mir dagegen gehalten und gesagt, naja, wir haben sowieso nicht viele Besucher und dann kommen noch weniger Besucher. Das halte ich hoffentlich zu Recht für falsch. Ich hoffe, dass diese Öffnung, die auch viele erreichen wird, die nicht sehr häufig ins Museum oder ins Theater gehen, dann am Ende dazu führt, dass eben mehr dort ankommen und nicht weniger.
Aber wir haben in der Sendung jetzt gehört von einigen freischaffenden Künstlern, dass sie einfach sehr, sehr schnell jetzt doch in eine existenzielle Not geraten und sich Sorgen um die Kultur an sich machen. Jetzt ist die freie Kultur, wie wir sie kennen und lieben, ja durchaus eine Errungenschaft der bürgerlichen Gesellschaft, hat eine Funktion in der Demokratie. Man soll über sich selbst nachdenken. Wir können uns darüber auseinandersetzen, wie wir leben wollen. Gesellschaftskritik, das gehört einfach dazu. Das geht sicher auf Dauer nicht online, oder?
Also jetzt ging es ja zunächst einmal um die Rezipienten von Kultur, dass sie nicht völlig abgekoppelt sind über viele Wochen. Die ganz andere Frage ist die Notsituation, die existenzielle Situation, in der generell Solo-Selbstständige und prekär Beschäftigte gegenwärtig geraten. Wir haben nach meinem Eindruck ein ziemlich schnelles Krisenmanagement, was den großen Unternehmen zugutekommt, was den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zugutekommt, Kurzarbeitergeld als Stichwort und vieles andere, Möglichkeit der Kreditaufnahme. Aber die über 5 Millionen, die da nicht hineinpassen, die weder in größeren Unternehmen beschäftigt sind, noch selber als Unternehmer jetzt in der Lage sind, größere Kredite aufzunehmen, die fallen da weitgehend durch den Rost. Und die Kulturszene ist nun in besonderer Weise von dieser Existenz- und Arbeitsform betroffen, weil eben, nehmen Sie mal die bildende Kunst, die allermeisten ja nun nicht viel verdienen. Da gibt es eine kleine, sehr wohlhabende Spitze, aber ansonsten die große Masse muss andere Beschäftigungen noch nachgehen, um überhaupt künstlerisch arbeiten zu können. Ich komme selber aus einer Künstlerfamilie, das kenne ich ganz gut.
Aber Sie sind dennoch Teil der Wirtschaft. Also wenn man immer davon spricht, ja, wir müssen uns um unsere Gesundheit kümmern, wir müssen die Wirtschaft retten und die Kultur kommt dann irgendwo hinten dran, das ist ja nur so für ein bisschen lustig. So funktioniert es ja nicht. Also wenn wir Kulturinstitutionen nicht hätten, würden viele Touristen sich nicht auf den Weg machen und die Innenstädte bevölkern, konsumieren und die ganzen Institutionen, die hinter den Auftritten stehen, das ist ja tatsächlich ein Wirtschaftszweig.
Es ist ein Wirtschaftszweig, aber man muss ein bisschen aufpassen. Wenn man also die Kulturangebote in erster Linie als zum Beispiel Fremdenverkehrsförderung oder auch Wirtschaftsförderung versteht, dann entsteht eine Schieflage, weil dann Musicals zum Beispiel sehr gut abschneiden bei dieser Kalkulation, aber vielleicht die Privattheaterszene in einer Stadt eher schlecht abschneidet. Dabei ist beides eben wichtig und die Privattheaterszene vielleicht sogar noch einen Tick wichtiger. Also keine Instrumentalisierung, aber in der Tat, die Kulturbranche als Ganze, je nachdem, was man dazu zählt und die Spieleindustrie mit dazu zählt, dann ist das ohnehin eine riesige Branche mit gewaltigen Wachstumsraten. Wenn man die Spieleindustrie rausnimmt, dann sieht das bescheidener aus, aber es ist immer noch ein wichtiger Wirtschaftszweig und eben auffälligerweise dadurch geprägt, dass es sehr, sehr viele gibt, die von der Kultur leben, aber eben nicht in gesicherten Verhältnissen sind, nicht Dauerarbeitsplätze haben und auch in aller Regel nicht zu den Großverdienern zählen.
An der Stelle wird mal wieder ein Missstand deutlich, der in der Krise einfach stärker zu sehen ist als sonst. Machen Sie sich denn, Herr Niederrübelin, Sorgen darum, dass diese Krise auch Spuren hinterlassen wird in der Kulturlandschaft an sich? Im Sinne jetzt nochmal, also wenn wir über die Rezipienten sprechen, über die Kulturschaffenden sprechen, aber auch nochmal über die übergeordnete Funktion, die Kultur hat. Also dass auch das nicht mehr so gut erfüllt werden kann in Zukunft?
Es hängt sehr davon ab, wie rasch wir aus dem gegenwärtigen Shutdown herauskommen. Also ich kritisiere nicht die Maßnahmen, die die Regierungen jetzt der Länder und des Bundes ergriffen haben, um das Ansteigen von Erkrankungen zu bremsen und die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Das ist ja das, was gegenwärtig geschieht. Wir können nur hoffen, dass das auch effektiv ist, auch etwas bringt, den Erwartungen am Ende entspricht. Aber was wir auf keinen Fall machen können, ist, es wird ja kalkuliert, dass insgesamt die Pandemie sich über viele, viele Monate, gerade durch diese Verzögerung, noch länger als sonst hinziehen wird, dass mindestens ein Jahr, das Robert-Koch-Institut spricht von 1,5 Jahren, vielleicht sogar 2 Jahren. Und allen muss klar sein, dass wir den jetzt eingeschlagenen Weg nicht über viele, viele Monate fortsetzen können. Das würde auch zu einer Vereinzelung in der Gesellschaft führen, die hochproblematisch ist, auch kulturell. Und wir würden uns von dieser Form der Krisenbewältigung dann danach lange nicht mehr erholen. Die staatlichen Träger, auch von Kultureinrichtungen, wären dann auch nicht mehr in der Lage, die finanziellen Mittel bereitzustellen und so weiter. Da müsste man sich Sorgen machen. Deswegen brauchen wir jetzt eine offene Diskussion, wie wir den nächsten Weg jetzt beschreiten.
Und das wird ja sicher nicht anderthalb Jahre oder zwei Jahre genau so weitergehen wie im Moment. Darauf hoffen wir mal gemeinsam. Professor Julian Niederrömelin vom Lehrstuhl für Philosophie an der Uni München. Vielen Dank. Und das war der Tag für heute. Kulturinstitutionen sind geschlossen, Events abgesagt, Künstler gerade in Not. Es gibt Soforthilfen, die seit Montag beantragt werden können, aber noch läuft das nicht rund. Die Politik und wir alle müssen auch für die Kulturschaffenden eine gute Lösung finden, sonst fehlen uns nicht nur Spaß und Unterhaltung und ein Wirtschaftszweig, sondern eine wichtige Instanz in unserer Gesellschaft. Unsere Sendung nachhören können Sie wie immer unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.